Ja, guten Morgen zusammen. Das war für uns auch sehr überraschend, dass jetzt so schnell die Nachricht kam mit der neuen Hornhaut für Karin. Aber wir sind sehr dankbar, dass das jetzt nicht in langem Warten und zweifelnden Überlegungen irgendwie endet, sondern dass wir eine frühen Termin haben. Und danke für eure Gebete. Wenn ich jetzt hier stehe, dann muss ich an den Anfang vom Harald vor 14 Tagen denken. Harald hat mir echt aus dem Herzen gesprochen. Ich bin auch, wenn ich hier vorne stehe, immer voller Zweifel, ob das, was ich mir gedacht habe, was ich denke, was Gott mir gegeben hat für euch, ob das das Richtige ist und ob ich der Richtige bin, der das weitergeben soll. Aber wir wollen vertrauen, dass Gott uns führt und dass er schenkt, was nötig ist. Genau. Da ist schon die erste PowerPoint. Ich wollte euch mitnehmen, fast 3500 Jahre zurück in die Vergangenheit, nach Ägypten, in ein Volk, das sich gerade aus einer Sklaverei gelöst hat. Das Volk Israel war in Ägypten in der Sklaverei und Gott hat sie da befreit, hat sie von dieser Verfolgung durch den ägyptischen Pharao befreit, gerettet, in diesem Schilfmeer oder Totenmeer, Roten Meer. Und jetzt stehen sie da. Kein Verfolger mehr hinter ihnen, aber vor ihnen die Wüste. Erstmal feiern sie die Befreiung ganz eindrucksvoll durch dieses unfassbar schöne Lied Miriams. Der Herr ist meine Stärke und Lobgesang, so fängt das an. Das haben sie noch wirklich in Erinnerung. Und am nächsten Morgen werden sie wach und vor ihnen ist Wüste. Und das ist der Beginn einer langen, einer wirklich gefahrvollen Reise. Wenn sie gewusst hätten, dass diese Reise 40 Jahre dauert, weiß ich nicht, ob sie sich überhaupt auf den Weg gemacht hätten. Was mir zeigt, dass es für mich gar nicht gut ist, meine Zukunft so genau zu kennen. Sie hatten ja einen wirklich langen Weg bis zum Ziel. Ihr seht die Karte. Ob der Startpunkt hier war oder hier oben, ist historisch nicht ganz gesichert. Hier seht ihr den Bereich, wo das Volk so 40 Jahre lang umherwanderte oder 38 Jahre umherwanderte, weil sie noch nicht ins Land durften. Und dann hier ist der letzte Stück des Weges, bis sie dann hier über den Jordan gingen und hier dann in Jericho ihre erste Auseinandersetzung in Kanaan hatten. Ja, das war 40 Jahre lang in der Wüste, 40 Jahre lang in einem tödlichen, einem lebensfeindlichen Raum, wo wirklich nur sehr stark angepasste Lebewesen überleben konnten. Wasser und Lebensmittel in der Wüste sind ja wirklich selten. Da gibt es nicht an jeder Stelle einen Supermarkt, wo man sich das kaufen kann. Nur wenige Quellen. Was isst man eigentlich in der Wüste? Keine Ahnung. Eigentlich war das viel zu wenig Nahrungsangebot für so viele Menschen. Das haben Kritiker immer wieder gesagt. Das geht gar nicht. Wenn wir mal gucken, wie viele Menschen das waren. In 2. Mose 12, Vers 37 sehen wir, dass es 600.000 Männer waren. Nur Männer. Die Frauen kommen noch dazu, die Kinder kommen noch dazu. Also deutlich über 1 Million. So ein Riesenzug wälzt sich durch die Wüste und braucht jeden Tag Wasser und Nahrung. Sagen die Kritiker, geht gar nicht. Die Kritiker hatten ja auch recht. Und ohne Gottes Hilfe hätte das auch nicht funktioniert. Nur durch Gottes Hilfe, durch das Manna, durch die Wachteln, durch die ständigen Wasserwunder, die Gott schenkt, war ein Überleben in der Wüste möglich. Außerdem gab es in so verschiedene Täler, da gab es Wasser, da lebten Menschen. In diesen Wadis waren Völker und die waren den Israeliten gar nicht freundlich gesonnen. Da gab es immer wieder Übergriffe und Angriffe und von der Seite und von hinten immer wieder kriegerische Scharmützel. Und man musste immer aufmerksam sein, aufpassen, was passiert denn da? Und das war überaus anstrengend. Und dann, ich habe das schon gesagt, echt eine lebensfeindliche Umgebung, also Sandwüste, ja. Wo lebt man denn da? Was isst man denn da? Steinwüste. Ihr seht, selbst der Baum hat zu wenig Wasser und ist kaputt gegangen. Also wirklich unheimlich schwierige Umstände. Noch ein Wüstenbild. Ah nee, das ist schon das nächste. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass der Zug zusammenbleibt. Dass keiner vorne wegläuft, dass keiner hinten bleibt. Man muss das richtige Tempo finden. Da waren ja Tiere dabei, kleine Tiere. Es waren auch Menschen dabei, auch kleine Menschen, alte Menschen. Wir Alten können nicht mehr so flott laufen wie die Jungen. Die Jungen laufen ja jede Strecke noch doppelt, ne? Wir sind froh, wenn wir es einmal schaffen. Man muss also das richtige Tempo finden für Menschen und für Tiere, für Kleinkinder und so weiter. Wo ging es überhaupt hin? Gott hatte ein Ziel angegeben. Gott hat gesagt, ich bringe euch in ein Land, wo es von Milch und Honig überfließt. Also wir würden vielleicht heute sagen Nutella und keine Cola, aber das war für die so, sag ich mal, das Optimale, was man sich vorstellen kann. Milch und Honig, boah, da würden wir hin. Aber keiner wusste, wo das war. Das heißt, sie mussten Gott vorneweg gehen lassen. Sie mussten sich führen lassen. Und Gott hat das gemacht. Er ging in einer Wolkensäule vorneweg und sie mussten eigentlich nur hinterherlaufen. Diese Wolkensäule, diese Schechina, das war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Etwas ganz Großartiges, dass Gott sich da so zeigt und dem Menschen, dem Volk zeigt, ich bin da, ich bin bei euch. Am Tag sieht man die Wolkensäule, nachts verwandelte sich diese Wolkensäule in eine Feuersäule und gab Licht. Gott war also wirklich sichtbar da. Gottes Gegenwart war da, das war ein Mutmacher, das war ein Hoffnungsbringer in dieser ganzen schwierigen Situation. Gott war dabei, er zeigt den Weg, er gibt Licht in der Dunkelheit. Und so war die ganze Reise wirklich geprägt von Gottes Führung. Als das Volk an den Sinai kommt, an den Berg Sinai, an den Berg Gottes, da gibt Gott dem Volk Ordnungen. Und er lässt Mose diese Stiftshütte bauen, dieses Tabernakel oder Zelt der Begegnung, wie es genannt wird. Und in diesem Tabernakel ist die Bundeslade. Und die Bundeslade, das ist der Ort, da sagt Gott, und von diesem Ort werde ich mit euch reden. Das ist also der Sitz Gottes. Manche Übersetzungen sprechen davon, von dieser Bundeslade, als von dem Gnadenstuhl, als ob Gott wirklich persönlich auf dieser Lade sitzt und von da aus mit Mose spricht. Und Gott gibt an diesem Berg Sinai ganz konkrete Anweisungen für die Wanderung und wie das Ganze ablaufen sollte. Es gab unheimlich detaillierte Anweisungen. Einmal für den Transport der Bundeslade. Das war ja Gottes sozusagen personifizierte Gegenwart. Da durfte man nicht irgendwie mit einem alten Kiste umgehen. Die musste ganz besonders behandelt werden. Gott hat ganz genau gesagt, wie sie transportiert werden sollte, wer sie transportieren sollte. Wenn das Lager aufgeschlagen wurde, hat Gott ganz genau gesagt, wie das Lager aufgebaut werden sollte, wo welcher Stamm zu liegen hatte, sich zu lagern hatte. Das war immer so, dass das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte war, genau in der Mitte des Lagers. Und wenn dann das Volk aufbrechen sollte, dann hat Gott auch ganz klar gesagt, was zu tun ist, wie abzubauen ist, in welcher Reihenfolge was zu machen ist, in welcher Reihenfolge dann die einzelnen Stämme aufbrechen sollten. Und da auch da bei diesem ganzen Zug war die Stiftshütte in der Mitte. Das war also immer so, sowohl beim Lagern als auch beim Marschieren. Die Stiftshütte, die Gegenwart Gottes, ging einmal in Form der Schechina voraus, dieser Wolkensäule, aber sie war auch in der Mitte des ganzen Volkes. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne nachlesen in 2. Mose 12 und 13 und 40. Und die Lagerordnung findet ihr in 4. Mose 2 und 3. Das ist detailliert beschrieben. Also Gott hat wirklich seinem Volk genau gesagt, wie es da vorzugehen hatte und wie sie dann aufbrechen und lagern sollten. Wie das Zelt transportiert werden musste, wie Gottes Heiligkeit dabei beachtet werden musste, war alles genau geregelt. Die Himmelsrichtungen, wo wer liegen sollte und so weiter. Wenn es dann losging, woher wussten die Israeliten, dass der Marsch wieder weitergehen sollte, das zeigte die Wolkensäule an, die stellte sich, die stand normalerweise auf dem Zelt der Begegnung und dann erhob die sich und ging weiter und dann wusste das Volk, aha, jetzt müssen wir irgendwie aufbrechen und der Wolkensäule folgen. Ja, Gott war also immer dabei, in der Mitte, allgegenwärtig. Bei so einer großen Ordnung ist es auch schwierig, die Marschordnung einzuhalten. Manche konnten das Kommende, das Neue, was da jetzt auf sie zukommt, gar nicht erwarten. Und die stürmten vor und weg und sagten, oh, was kommt denn da? Die anderen gingen noch am alten Lagerplatz. Vielleicht war es da besonders schön. Es ging ihnen vielleicht auch gerade besonders gut. Vielleicht hatten sie auch gerade einen schönen Platz erwischt, wo sie mit ihrem Zelt standen, so mit Balkon und Terrasse und hatten so einen schönen Blick auf was da so an der Stiftshütte passierte, wer da jetzt kam und was da war. Vielleicht gab es auch emotionale Bindungen, dass da irgendwie was passiert war. Ja, die hingen also an dem alten Lagerplatz. Und dann zockelten die hinterher. Konnten sich so schlecht trennen von dem Alten. Und das war echt gefährlich. Denn die Soldaten, die den Zug so schützten, die konnten ja nicht überall gleichzeitig sein. Die waren so an der Seite, nennt man Flankensicherung. Die waren natürlich auch hinten, die Nachhut etwas absichern. Aber wenn da einige zu sehr zurückblieben, das war sehr schwierig. Und die feindlichen Völker, die so drumherum waren, die waren natürlich ganz besonders darauf auf, gerade diesen sogenannten Nachtrab anzugreifen. Und da wird ein Volk ganz besonders erwähnt, das Volk Amalek. Dankeschön, Gabi. Wasser ist immer gut. Wir sind nicht in der Wüste, aber könnt ihr euch vorstellen, was so ein Schluck Wasser in der Wüste bedeutet hätte? Ja, da wird eben dieses Volk Amalek mehrfach erwähnt, die den Nachtrab schlugen. Und Gott sagt den Israeliten nachher, vergesst nicht, was Amalek euch angetan hat. Dann in dieser ganzen Reise ist so ein Volk natürlich ganz vielen Eindrücken ausgesetzt. Einflüssen. Nicht nur der feindlichen Natur, den feindlichen Völkern oder den Volksstämmen drumherum. Man kam natürlich auch mit vielen freundlichen oder auch neutralen Menschen in Kontakt und konnte von ihnen lernen. Ihre Art und Lebensweise, unterschiedliche Formen von Ackerbau, Viehzucht. Ich kann mich erinnern, der Karl Otto hat vor langen Jahren mal auch über so ein Thema gesprochen, hat gesagt, was das Volk Israel allein am Weinbau gelernt hat in dieser Zeit. Unterschiedliche handwerkliche Fertigkeiten. Man lernt ja unheimlich viel, wenn man so unterwegs ist. Metallverarbeitung. Wie haben andere Völker ihre Metalle verarbeitet? Aber auch Formen in der Kunst, in der Musik, gestaltende Sachen, also Bildhauerei. Wisst ihr, es ist noch gar nicht so lange her, da mussten Gesellen, bevor sie Meister wurden, auf Wanderjahre gehen. Und in diesen Wanderjahren zogen sie dann von einer Werkstatt zur anderen, haben überall so dazugelernt. Und so ging es dem Volk hier auch. Die haben in dieser Zeit, in der Wüstenwanderung, unheimlich viele Eindrücke aufgenommen. Das hat sie verändert. Sie haben unheimlich viel gelernt. Sie haben sich unterschiedliche Fertigkeiten aneignen können, Wissen und so weiter. Das konnten sie alles aufnehmen auf dieser Reise. Dann gab es andere Einflüsse, die waren gar nicht so positiv, sondern eher gefährlich. Denn die umgebenden Völker hatten natürlich auch alle ihre eigenen Religionen, ihre Gottesvorstellungen und ihre Rituale. Oder heute würde man von Liturgien sprechen. Und das war für die Menschen aus Israel immer eine große Versuchung. Und dadurch stand die ganze Wüstenwanderung unter einer großen Auseinandersetzung. Wer ist wirklich Gott? Wer ist Gott? Gibt es einen? Gibt es nur den einen Gott? Gibt es vielleicht mehrere? Was darf ein Gott von einem fordern? Ein paar Opfer? Ein bisschen Aufmerksamkeit? Oder die Anbetung des ganzen Herzens? Es gibt eine ganz interessante Auseinandersetzung in dieser Wüstenreise. Ist langsam sprechen. Es gibt eine ganz interessante Auseinandersetzung auf dieser Wüstenreise zwischen dem Moabiterkönig Balak und einem Bileam. Bileam war ein Prophet Und der Biliam hatte anscheinend wirklich Kontakt mit Gott und man wusste, dass Biliam Dinge sagt, die eintreffen. Und der Balak, der hat jetzt den Biliam, wollte den kaufen und sagen, da ist dieses Volk und das stört uns, das fühlen wir uns gefährdet. Bitte verfluche dieses Volk, damit es nicht weiterkommt. Er möchte dieses Volk unter den Fluch Gottes bringen. Und in der Vorstellung des Balak kostet das nur ein paar Opfer, ein paar Tiere. Seine Götter, die er kannte, die waren käuflich. Westentaschengötter, die man sich selbst baut und bei Bedarf in die Tasche steckt und wenn man sie braucht, wieder rausholen kann. Aber der Biliam, der hat ihm gesagt, nein, nein, ich kann nur das sagen, nur das tun, was Gott mir wirklich sagt. Und dreimal macht der Balak ihm ein tolles Angebot, das kriegst du, wenn du das Volk verfluchst. Und dreimal sagt der Biliam, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich kann nur das tun, was Gott mir sagt. Dreimal sagt Gott ihm, du musst dieses Volk segnen. Und da ist ein Konflikt, das kann der Balak überhaupt nicht verstehen. Meine Götter tun das, was ich will. Ich gebe denen was und sie tun das, was ich will. Und der Biliam sagt, ich kann nur das tun, was Gott mir sagt. Für Balak ist es unverständlich, dass ein Gott eine solche Autorität hat und sie nicht seinem Willen beugen will, sondern dass wir Menschen uns Gottes Willen beugen müssen. Aber letztlich trägt der Biliam doch maßgeblich zum Niedergang dieses Volkes Israels bei. Denn er gibt dem Balak einen Ratschlag zur Verwässerung der Aussagen und Zusagen Gottes. Er gibt ihm den Ratschlag, das, was das Volk an Wissen und von Gott hat, zu verwässern mit anderen Dingen, mit anderen Einflüssen. Und das hat dem Volk sehr geschadet. Die Fundamente der Gemeinschaft mit Gott wurden wirklich angegriffen. Durch diese Frage, die dann in das Volk hineinkam, sollte Gott wirklich gesagt haben, und ihr merkt, das ist die Frage des Sündenfalls. Die Zusagen Gottes wurden angefochten. Die Grundsätze Gottes wurden mit anderen Gedanken vermischt. Und immer wieder muss Gott sein Volk ermahnen und erziehen. Da kommt der Begriff erziehen her vom Ziehen. Gott zieht sein Volk. Er muss sein Volk dahin erziehen, darauf zu vertrauen, dass es nur ihn, den einen Gott gibt und keine Macht zur Hilfe außerhalb und dass nur Gott die Ehre und die Anbetung zukommt. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, warum diese Geschichtsstunde? Was soll uns diese Predigt? Das sind ja alle Kamellen. Was haben wir mit dem alten Volk Israel zu tun? 3.500 Jahre zurück. Wir brauchen etwas für heute. Wir brauchen doch etwas für uns heute, das uns im Glauben stärkt, uns in der Nachfolge stärkt, das unsere Beziehung zu Gott lebendig hält. Das habe ich eben vergessen, das ist hier ein Bild von der Lagerordnung. Ihr seht die Stiftshütte genau in der Mitte der ganzen lagernden Völker. Aber da möchte ich hin. Denn es ist ja nicht so, als ob das, was damals, was Gott uns in seinem Wort hinterlässt, als ob das keine Bedeutung für uns hat. In 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4 lesen wir, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, dass unsere Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen, alle denselben geistlichen Trank tranken, denn die tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber der Christus, Vers 6, diese Dinge aber sind uns als Vorbilder gegeben. Und Vers 11, alles dies erfuhr jenen aber als Vorbilder und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und das öffnet uns jetzt einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Wüstenwanderung. Aha, das ist also ein Vorbild für uns. Wenn wir auf diese Reise Israels gucken, dann sind da Dinge drin, von denen wir selber etwas lernen können. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass das Volk sozusagen auf Mose getauft wurde. Ist ein Bild. Und hier geht es um Taufe als Identifikation, als Bekenntnis. Es geht aber auch um den wasserspendenden Felsen, der im Bild, das ist ja auch ein Bild, was hier in 1. Korinther so angezogen wird. Es geht, dass das Christus eben mit dem Volk ging und ihnen das gab, was sie zum Leben brauchten. Durch Christus gibt Gott, was lebenswichtig ist. Bei den Israeliten für den Körper, bei uns auch für den Geist. Was finden wir denn jetzt als Parallelen zwischen der Wüstenwanderung der Israeliten und uns heute? Einmal, die Israeliten waren als Volk unterwegs, wir sind als Gemeinde unterwegs. Das Volk wurde aus der Sklaverei des Pharaos befreit, wir sind aus der Sklaverei des Satans und der Sünde befreit worden. Wir kennen das Ziel, wir wissen, es geht in den Himmel, in die Gegenwart Gottes, aber keiner von uns weiß, wo das ist oder wie wir dahin kommen könnten. Wir können das Ziel nur mit Gottes Hilfe erreichen. Der Weg geht durch die Wüste. Das ist also da ist die Umgebung, die uns umgebende Welt gemeint. Leben wir in der Wüste? Uns geht's ja so gut, ne? Also wir haben nicht nur Wasser, sondern auch alles andere in ausreichender Menge, eigentlich viel mehr, als uns gut tut. Ja, aber trotzdem ist die Welt um uns herum in geistlicher Hinsicht eine Wüste und lebensbedrohlich. Für uns vielleicht weniger, aber es gibt durchaus Christen, die diese Lebensbedrohung sehr deutlich spüren. Im Iran, in Afghanistan, in Nordkorea, um nur einige besonders herausstechende Punkte zu nennen. Wir leben in einer Welt, die Gott gegenüber feindlich eingestellt ist. Und da müssen wir durch. Und so wie die Israeliten diesen Zug nur als Volk, als Gemeinschaft überleben konnten, mit gemeinsamer Hilfe und gemeinsam anpacken und gemeinsam tragen, können wir, wir sind, nur als Gemeinschaft überleben. Wie bei dem Volk Israel sollte Gott die Führung haben, aber auch im Zentrum stehen. Und auch die Gefahren der unterschiedlichen Weltanschauungen und ihrer Anziehungskraft auf uns ist ähnlich. Die Frage, wer ist Gott und wie viel Einfluss geben wir ihm auf unser Leben, die betrifft auch uns jeden Tag neu. Diese Frage nach der Autorität Gottes ist seit Adam und Eva ungebrochen und immer wieder aktuell und sie stellt sich auch in unserem täglichen Leben immer wieder neu. Wie viel Einfluss gebe ich Gott auf mein persönliches Leben? Die Gefahr besteht ja weniger im Abkehr vom Glauben, dass wir uns ganz von Gott lossagen, sondern eher in der Vermischung dessen, was Gott uns als gute Anweisung, Lebensanweisung gegeben hat, mit dem, was so in der Welt um uns her als normales Denken propagiert wird. Da gibt es so viel, was von außen auf uns einströmt. Wissenschaftliche Erkenntnisse, Evolutionstheorie widerspricht unserem Wissen, vom Gott gegebenen Wissen über eine Schöpfung. Veränderungen in den sozialen Beziehungen wie Ehe und Familie, Geschlechtlichkeit, Sexualität, Schutz des ungeborenen Lebens, auch in letzter Zeit Euthanasie, also dass Menschen bewusst aus dem Leben scheiden. Das wird von vielen anderen, von den Menschen um uns herum, als normal und selbstverständlich hingestellt. Es wird als gesellschaftlich akzeptiert bezeichnet. Die Gesellschaft akzeptiert es so. Und wenn wir etwas anderes denken, dann stellen wir uns gegen die Gesellschaft. Aber wir wollen doch nicht außerhalb der Gesellschaft sein. Das ist ein großes Problem. Und ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und gelesen und ich glaube, vor 75 Jahren, so 1937, 40, hatte gerade die evangelische Kirche ein ähnliches Problem. Sie wollten nicht außerhalb der Gesellschaft stehen und ich glaube, das gleiche Problem hat die evangelische Kirche heute auch wieder. Und nicht nur die Kirche, sondern überhaupt viele Gläubige. Wir werden von außen beeinflusst. Aber wir müssen uns immer wieder neu an Gottes Wort orientieren und fragen, was sagt Gott? Was ist in Gottes Gedanken richtig? Wie viel Einfluss gebe ich Gott auf mein Leben? Gott sagt uns, wir sind nicht in der Welt. Das sagt er nicht. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind noch mittendrin. Das ist so. Die Welt bewegt sich, sie verändert sich. Und wir müssen uns mitbewegen. Und wir müssen auch in unserer eigenen Verkündigung immer überlegen, ist das, was wir sagen, was wir denken, was unser Denken ist, ist das immer noch, passt das zu dem, ist das genau das, was richtig, was, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Richtige sage, ich will nichts Falsches sagen. Wir müssen unser Denken immer wieder neu ausrichten. Es kommen immer wieder neue Einflüsse und wir müssen uns immer wieder auf diese neuen Einflüsse einstellen und am Wort Gottes prüfen, dass wir da die richtigen Antworten geben. Nicht, dass wir so wie der Prophet im Kamelhaarmantel da an einer Stelle stehen waren, hier nicht weiter, hinter mir ist der Abgrund und die Leute strömen an einer ganz anderen Stelle in den Abgrund. Wir können uns, Gott ist der Fels, der unbeweglich steht. Die Welt dreht sich immer schneller. Ich habe versucht, das mal ein bisschen darzustellen. Schaut mal, hier rechts, das soll so das Rad der Welt sein, das sich dreht, das immer doller wird, immer schneller sich dreht, wo es immer wilder wird. Das ist der Fels, Jesus Christus, der steht unbeweglich, der ist fest, da kann man drauf stehen, ohne sich immer wieder neu orientieren zu müssen. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht bei dem Felsen. Wir möchten aber auch nicht zu der Welt gehören. Wir möchten gerne uns an dem Felsen orientieren, aber wir müssen uns trotzdem immer wieder neu orientieren, weil wir in der Welt sind und von der Welt mitgenommen werden. Aber je näher wir uns an diesen Felsen hinbewegen, desto stabiler stehen wir, desto weniger Bewegung müssen wir mitmachen. Trotzdem ist es aber so, solange wir in der Welt sind, werden wir immer von der Welt auch mit verändert, so wie das Volk Israel auch verändert wurde. Und nicht alle Veränderungen sind schlecht. Ja, neben dieser Gefahr der Beeinflussung von außen zu erliegen, gibt es noch die Gefahr des Zögerns oder der Beharrung. Ich habe das eben erzählt von denen, die nur ganz langsam vorankamen, weil sie am Alten, Erlebten hängen. Man hängt hinterher. Man verweigert die Veränderung. Und ich selber bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die jede Veränderung ablehnte, jede. Sowohl in der Kleidung, man kleidete sich wie vor 100 Jahren, Medien, Fernsehen war verboten, das Liedgut war auch mindestens 100 Jahre alt, so eher 150 Jahre alt, die Sprache war alt, man verweigerte sogar, sich der normalen Sprache zu bedienen und auch die Gottesdienstformen waren 150 Jahre alt. Und letztendlich, ich muss das so sagen, war das eine Gemeinde von alten Leuten für alte Leute. Und ich freue mich immer so, wenn hier die Kinder zu hören sind, denn das ist auch ein Zeichen von Leben. Das war damals einfach Kinder, wenn die sich äußerten, Stille! Ja, und man muss aufpassen, dass da nicht der Bezug zum Leben verloren geht. Oder dass vielleicht sogar, weil das so weit weg ist, diese Gottesdienstform, dass man eine unterschiedliche Glaubenshaltung erlebt. Einmal Sonntagschristentum und ein ganz anderes Alltagschristentum. Und es haben ja nicht alle Veränderungen geistliche Bedeutung. Wir sagen ja auch nicht mehr weit, wie es in alten Übersetzungen steht, sondern wir haben kein Problem, unsere Frauen auch als Frau anzusprechen. Wir haben andere Kleidung, unsere Musik hat sich verändert. Wir singen nicht mehr im alten Wechselgesang der Psalmen und auch die gregorianische Musik hat sich bei uns nicht so richtig durchgesetzt. Ist das schlecht? Ich glaube nicht. Es gibt übrigens bei uns im Moment so auch so einen Punkt, wo man so ein bisschen einen Beginn einer Veränderung feststellen kann. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich bin groß geworden mit dem Wissen, also beim Beten steht man, beim Singen sitzt man. Und das Stehen beim Beten, das ist eine Tradition, die aus einer Zeit kommt, wo der Herr nicht nur eine Anrede oder eine Geschlechtsbezeichnung, sondern ein Titel war. Das ist noch gar nicht so 200 Jahre her. Da gab es in Deutschland Leibeigenschaft, ich sag mal Sklaverei Leid. Und da waren also wirklich Bauern, Leute, die auf dem Feld arbeiten, die gehörten einem. Und wer war das? Das war der Herr. Oder auch später hatten die Bauern Knechte und Mägde, und für die war natürlich derjenige, der Bauer, der das Sagen hatte, das war der Herr. Und es war ganz normal, wenn man vor dem Herrn stand, dann stand man. Das heißt, das Aufstehen war eine Respektbezeugung. Wenn der Herr kam, stand man auf, so wie die Schüler in der Schule, zumindest zu meiner Zeit, aufstanden, wenn der Lehrer reinkam. Es war eine Respektsbezeugung. Heute ändert sich das. Heute sind Vorgesetzte viel mehr darauf aus, Augenhöhe mit ihren Mitarbeitern herzustellen. Also man sitzt heute auch vor den Vorgesetzten. Einen Herrn in dem Sinn gibt es ja nicht mehr im normalen Lebensverhältnis. Das Einzige, wo sich das mit dem Stehen durchgehalten hat, das ist beim Militär. Ne? Also der Offizier, der sitzt, die Soldaten, die stehen dann beim Rapport. Ja, deswegen heißt es auch, stehen Sie bequem. Und diese Tradition der Respektsbezeigung beim Stehen, die ist aber verloren gegangen. Heute weiß doch keiner mehr, warum steht man überhaupt? Und deswegen merken wir, dass also bei uns auch schon und in anderen Gemeinden viele Menschen beim Beten sitzen bleiben, weil sie für sie dieses Stehen einfach nicht mehr diesen Gedanken einer Respektsbezeugung hat. Und ich glaube, auch das sind Veränderungen, da können wir ganz locker mit umgehen. Das ist keine wesentliche Sache, über die man irgendwie groß nachdenken müsste. Ich habe kein Problem, ich sitze auch oft beim Beten. Und wichtig ist nicht die äußere Form, sondern die innere Haltung. Wenn ich meinem Herrn in meinen Gedanken meinen Respekt zeuge, wenn ich zu ihm bete, wenn ich ihm sage, du bist mein Herr, dann kann ich das auch im Sitzen tun. Und auch das Aufstehen beim Singen, das wird bei uns oft so mit negativen Dingen bezeugt, belegt. Das ist es gar nicht. Es ist auch eine Form der emotionalen Beteiligung beim Singen. Und ich glaube, auch vor solchen Veränderungen müssen wir keine Angst haben. Letztendlich besteht eine Gemeinde aus Menschen. Diese Menschen müssen eine Übereinstimmung in der Form ihrer Gottesdienste, dem Liedgut, dem Musikstil und so weiter finden. Das hat erstmal überhaupt gar keine geistliche Bewertung. In Afrika wird der Gottesdienst ganz anders gefeiert als hier. Und das hat auch keine geistliche Bewertung. Es gibt auch in Deutschland Gemeinden, die ihren Gottesdienst ganz anders feiern. Ich habe mal Vorträge von Bernd Oettinger gehört, einem Pfarrer, der in Frankfurt in eine dieser Großstadtsiedlungen, dieser Hochhaussiedlungen hereingezogen ist. Und er hat in dieser Hochhaussiedlung hat er Gemeindeaufbau betrieben. Und dieser Gottesdienst, der war sicherlich ganz anders als das, was wir gewohnt waren. Dafür, für solche äußeren Dinge lässt Gott uns einen ganz weiten Raum. Aber wichtig ist, dass Gott führt, dass Jesus Christus das Zentrum der Gemeinde ist und daraus sollte sich alles weitere ergeben. Gibt es Grenzen der Veränderung? Ja, auch das gibt es. Und da schauen wir einmal in die Apostelgeschichte. Da sehen wir, was wesentliche Elemente im Gottesdienst sind. Die Lehre ist wichtig. Die Gemeinschaft ist wichtig. Abendmahl ist wichtig. Gemeinsames Gebet ist wichtig. Wie das gemacht wird, das ist unsere Vereinbarung. Die Christen damals haben sich ursprünglich täglich getroffen, haben täglich Brot gebrochen. Später finden wir, dass es am Sonntag erfolgte. Heute ist es in manchen Gemeinden nicht jeden Sonntag. Hat das eine geistliche Bedeutung? Es ist eine Frage, wie wir damit umgehen. Nur einen kurzen Gedanken zum Abendmahl. Für uns ist das Abendmahl aus der Tradition her wirklich etwas ganz Wichtiges und ganz Besonderes. Und mir würde es auch fehlen, wenn es nicht jeden Sonntag wäre. Aber ich glaube, wir müssen auch darauf aufpassen, dass wenn wir Abendmahl feiern, dass wir es auch so tun, wenn wir jeden Sonntag Abendmahl feiern, dass wir es auch so tun, dass wir Gäste da wirklich gut mit reinnehmen können. Dass Gäste wissen, was passiert, und dass sie sich nicht ausgestoßen fühlen, dass sie aber auch wissen, was richtig ist. Das ist ein Problem, das muss man bedenken, wenn man jeden Sonntagabend mal feiert. Ja, Aber auch der Lobpreis ist ein wichtiges Element im Gottesdienst. Auch der darf nicht fehlen. Auch das ist etwas, was uns die Bibel wirklich als wichtigen Punkt nennt. Einen anderen Punkt finden wir in 1. Korinther 14. Und da finden wir die Aussage, wenn wir das mal so im Ganzen überlesen, dass Gottesdienst eben keine One-Man-Show ist, sondern dass Gottesdienst etwas ist, was alle angeht. Und selbst wenn nur einer redet, wichtig ist, dass wir im Gottesdienst alle dabei sind, mit unserem Herzen dabei sind, dass jeder in seinem Herzen etwas hat. Ich muss nicht immer mit dem, was ich habe, nach vorne gehen und es sagen, es öffentlich und laut sagen. Aber wichtig ist, dass dieser Gedanke in meinem Herzen ist und dass ich ihm Gott vorlege. Jetzt muss ich mal eben meine Unterlagen sortieren hier, dass ich mich nicht verlaufe. Genau. Und wenn wir alle so wirklich unser Herz vor Gott hinlegen, unsere Anbetung vor Gott hinlegen, dann werden das die Menschen, die hier reinkommen, merken und sie werden spüren, hier ist eine Atmosphäre, hier ist etwas anderes. Gott ist da. Gott ist mitten unter euch. Und es ist wichtig, dass jeder von uns wirklich etwas mit im Herzen mitbringt. Gottesdienst ist nicht das, dass ich hier oder das Musikteam oder diejenigen, die hier stehen, dass die euch irgendwas sagen, sondern das, was wir in unserem Herzen haben, bringen wir gemeinsam vor Gott. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gottesdienst ist keine One-Man-Show, sondern ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde. Ich weiß, wir können in unseren Gottesdienstformen nicht alle glücklich machen. Es gibt manche, die sprinten nach vorne. Die sagen, oh, neues Land, was kommt denn da? Spannend, neu, ich freue mich. Das ist der ICE, der mit Affentempo durch die Gegend düst. Andere zockeln mit der Dampflok durch die Landschaft und sagen, oh, was war das schön, was wir hatten. Das wird immer, diese Spannung wird es immer geben. Und wir müssen auf solche menschlichen Empfindungen natürlich Rücksicht nehmen. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir den Zug nicht aufhalten. Stellt euch mal die Wüstenreise vor, Weg durch die Wüste, und alle orientieren sich an dem Tempo der Letzten, der Langsamsten. Das Volk würde unterwegs verdursten und verhungern. Das führt bei der Wüstenreise zur Katastrophe. Und ich habe also ganz deutlich in einen Satz von dem alten Bruder Siegfried Küttler, ich glaube, einige von euch kennen den noch, so ein Original aus der Lausitz im Ohr, der sagte, ein Zug muss auch einen Bremswagen haben. Nicht um alles aufzuhalten, sondern damit die Wagen nicht aus dem Gleise springen. Römer 15 erzählt uns, dass wir Rücksicht nehmen auf die wirklich Schwachen. Ja, aber das ist auch so, das müssen wir tun, aber nicht auf die, die sich zu Schwachen erklären, um damit ihren Willen durchzusetzen. Zwei Eckpunkte möchte ich noch zum Schluss anbringen, an denen wir uns orientieren müssen. Einmal der Punkt, alles geschehe anständig und in Ordnung. Das ist ein ganz wichtiges Element. Kein Durcheinander, kein Geschrei. Ich freue mich immer wieder über unsere Musik, die ich wirklich als angemessen empfinde. Nicht zu, sag ich mal, zu schwer, nicht zu sehr zurückgewandt. Rhythmisch, Rhythmik ist übrigens etwas, was in der hebräischen Musik ein ganz wichtiges Element war. Es gab ja noch keine Reime, es gab noch keine richtigen Melodien. Die Musik wurde von der Rhythmik getragen. Und wenn ihr das lest, Lied Miriams, was hat die Miriam gespielt? Wer weiß es? Das Tamburin. Der hat das Tamburin geschlagen. Ein Rhythmusinstrument. Das hat den Gesang getragen. Annette, Dankeschön. Mir ist gerade das Wort nämlich entfallen. Ja, in diesem Rahmen muss ich alle Veränderungen bewegen. Und ganz wichtig ist auch, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern Gott des Friedens. Und hier sehen wir, dass Frieden noch ein höheres Prinzip als Ordnung ist. Frieden in der Gemeinde ist ein wichtiger Punkt und das ist etwas, nach dem wir ringen müssen. In diesem Rahmen muss sich alle Veränderungen bewegen. Gemeinde ist auf dem Weg, wie das Volk Israel in der Wüste. Und dadurch ist die Gemeinde Veränderungen unterworfen. Eine Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, sich zu verändern, sich den Dingen, die um sie herum sind, auch anzupassen, in dem richtigen Weise, sich den richtigen Dingen zu stellen, die richtigen Antwort auf die richtigen Fragen zu geben. Die Gemeinde wird entweder sterben oder ihre Bedeutung verlieren. Und da denke ich an den Vortrag von Karl Otto, an die Seescheide, die letztendlich, wenn sie zu sesshaft wird, wenn sie sich richtig niederlässt, ihr Gehirn verliert, wenn es keine Bewegung mehr gibt. Veränderung ist ein ständiger Prozess. Ich glaube, das müssen wir noch lernen. Und ich hoffe, mit Gottes Hilfe kann es das gelingen. Amen.